Halleluja, Jesus. Wir beten dich an, du heiliger Gott. Jesus, es ist ein Vorrecht, dass wir hier vor dir stehen dürfen. Es war früher so viel schwieriger, in deine Gegenwart zu treten, zu dir zu kommen. Wir brauchen keine Priester mehr, die dazwischen stehen. Wir brauchen keine Opferlämmer mehr schlachten, damit dir unsere Schuld vergeben ist und wir dich anbeten können. Wir müssen nicht mehr reisen, um zu einem Tempel zu kommen, sondern wir dürfen dich hier anbeten, wo wir sind. Jesus, das ist ein Vorrecht. Das wollen wir immer wieder neu schätzen, wie besonders es ist, in deine Gegenwart zu kommen. Einfach so. Denn wir haben uns das nicht verdient. Wir sind nicht so gut, dass wir einfach so zu dir kommen könnten. Aber Jesus, weil du gnädig bist, weil du unsere Schuld vergeben hast, deswegen können wir zu dir kommen mit erhobenem Haupt. Danke, Jesus, dass du hier bist. Danke, dass du uns segnen möchtest. Amen. Amen. Ihr dürft euch gerne setzen. Nicht widersetzen, sondern nur setzen, wenn es geht.
Dafür musst du zuerst eine Verbindung mit einem WLAN herstellen.
Ja, ja, ist ja gut. So. Das brauche ich hier gar nicht. Das können wir zur Seite stellen. Es gibt immer so diese Floskel, die man so am Anfang einer Predigt sagt, wie geht's euch? Aber ich kann natürlich überhaupt nicht zuhören, was ihr im Einzelnen zu sagen habt, wie es euch geht, wenn ihr jetzt alle gleichzeitig reden würdet. Das ist irgendwie so eine Floskel. Aber wie geht's euch? und manchmal ist es gut, sich selbst die Antwort zu geben. Gar nicht so sehr, weil ich das wissen möchte, sondern manchmal muss man sich selber klar sein, wie geht's mir eigentlich? Wir leben so unser Leben dahin und es lebt sich so irgendwie und wir machen uns gar nicht darüber Gedanken, wie gut geht's uns eigentlich? Das wäre ja vielleicht mal so eine Antwort, wenn ich sage, ja, wie geht's mir eigentlich? Geht's mir gut? Geht's mir nicht gut? Wenn ich sage, mir geht's nicht gut, dann muss das ja einen Grund haben. Ja, und dann kann man darüber nachdenken, was ist das? Und bei mir war das oft so, dass ich mal gesagt habe, oh, mir geht's nicht so gut. Ja, warum eigentlich? Dann habe ich so nachgedacht und denke, eigentlich ist das alles gar kein Grund. Eigentlich geht es mir gut. Eigentlich bin ich gesund oder ja, ich hatte vielleicht jetzt nicht so die wahnsinnig erfolgreiche Woche, aber ich kann leben, ich kann gehen, ich kann atmen, ich kann mich bewegen, ich habe ein Haus. Wenn man das alles irgendwann mal nicht hat oder mal zeitweise nicht hat, ihr wisst das alle, wenn ihr krank seid oder wenn ihr Zahnschmerzen habt oder Kopfschmerzen, ja, wie glücklich seid ihr, wenn das vorbei ist. Warum können wir nicht immer glücklich sein, wenn wir keine Kopfschmerzen haben oder Zahnschmerzen? Eigentlich geht es uns richtig gut. Aber das ist so eine Redewendung, so eine Floskel. Man redet so. Und wenn ich Psalmen lese, dann ist das auch so. Dann lese ich die Psalmen und das sind so Floskeln. Das sind so tolle Aussprüche über Gott und groß und wunderbar und deine Werke und deine Schöpfung. Und ganz ehrlich, ich kann damit manchmal gar nicht so viel anfangen. Das sind so große Worte, die an mir so vorbeirauschen. Ich habe das auch manchmal in manchen Predigten schon gehabt. Dann haben Leute da vorne gepredigt und ich denke, ja, das ist alles richtig, was du sagst. Aber im Augenblick erreicht mich das gar nicht. Das ist so, das läuft an mir vorbei. Ich habe für unsere Gemeinde, das Ehaus Viersen, eine Jahreslosung gezogen. Die lautet folgendermaßen, sie steht nämlich in einem Psalm. Könnt ihr mich eigentlich verstehen? Ja, alles gut? Sehr gut. Und die heißt folgendermaßen, wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln. Und der zweite Teil, sie gehen von einer Kraft zur anderen und schauen den wahren Gott in Zion. Das ist Psalm 84, die Verse 6 und 8. Und manchmal denke ich ja, so eine Losung, die man sich so zieht, du hast ja heute auch eine zu deinem Geburtstag bekommen, ne? Ja, es ist ganz nett, aber was fängt man damit so an? Ja, das kann einem ja mal eine Ermutigung sein auch. Es kann ja vielleicht auch eine Hilfe sein, wie Gott uns führen möchte, wie Gott uns leiten möchte in Zukunft, was er so alles vorhat. Aber was ist das nicht? Es ist kein Orakel. Ja, das ist keine Zukunftsvorhersage, dieser Vers, wo dann Gott zu uns spricht und sagt, genau so wird es kommen oder das wird passieren oder wir wollen so ein bisschen die Zukunft vorhersehen. Das ist so ein Vers nicht. Und ganz ehrlich, es ist sinnvoll, sowas mal im Zusammenhang zu lesen. Ihr wisst ja, ich bin ein Freund des Kontextes. Was steht da noch alles? Der Psalm 84 ist nicht so lang. Den können wir mal komplett lesen. Und das tue ich jetzt mal hier. Augenblick, ich muss noch eine Sache ändern. So. Und da heißt es, für den Dirigenten auf beschwingte Weise zu begleiten, von den Korachitern ein Psalm. Also wir haben es hier nicht mit einem Trauermarsch zu tun. Fröhliches Lied, irgendwie lockerer Lobpreis oder so. Also die Psalmen waren ja auch teilweise so die Lobpreislieder im Alten Testament. Nicht alle und nicht immer so komplett. Es waren noch nicht alles Lieder, aber kann man mal so ganz flapsig sagen. Und dann geht's los. Wie schön sind doch deine Wohnungen, allmächtiger Herr. Ich sehne mich von ganzem Herzen, ja, ich verzehre mich vor Verlangen nach den Vorhöfen am Heiligtum des Herrn. Mit Leib und Seele juble ich dem lebendigen Gott zu. Selbst der Spatz hat ein Zuhause gefunden, die Schwalbe ein Nest für sich, wo sie ihre Jungen versteckt hat. Nämlich bei deinen Altären, du allmächtiger Herr, mein König und mein Gott. Glücklich zu nennen sind alle, die in deinem Haus wohnen dürfen. Sie werden dich für immer preisen. Und jetzt kommt wieder ein Teil unserer Losung. Glücklich zu nennen ist, wer seine Stärke in dir gefunden hat. Alle die, deren Herz erfüllt ist von dem Wunsch, zu deinem Heiligtum zu pilgern. Durchqueren sie das Tal der Dürre, so wird es durch sie zu einem Ort mit Quellen. Und auch der Herbstregen schenkt dem Tal wieder Fruchtbarkeit. Jetzt kommt der zweite Teil unserer Losung. Sie empfangen auf Schritt und Tritt neue Kraft, bis sie dann vor Gott auf dem Berg Zion stehen. Herr, du allmächtiger Gott, höre mein Gebet. Schenk mir ein offenes Ohr, du Gott der Nachkommen Jakobs. Achte doch auf unseren König, der uns Schutz bietet, o Gott. Ja, blicke wohlwollend auf den, der von dir gesalbt wurde. Ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als 1000 andere sonst. Ich will lieber an der Schwelle stehen im Haus meines Gottes, als dort zu wohnen, wo die Gottlosigkeit herrscht. Denn Gott, der Herr, ist unsere Sonne. Er beschützt uns wie ein Schild. Gnade schenkt der Herr und lässt uns zu Ehren kommen. Denen, die aufrichtig ihren Weg gehen, enthält er nichts Gutes vor. Allmächtiger Herr, glücklich zu nennen ist der Mensch, der auf dich vertraut. Ja, manche sind davon total begeistert und ich kenne richtige Fans von dem Psalmen, die also gerne Psalmen lesen. Carsten Buck, Pastor in Krefeld, macht das auch sehr gerne. Ich bin nicht so ein großer Fan, weil manches, also ich meine jetzt nicht Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, das ist uns sehr geläufig, das sind auch Bilder, die verstehe ich gut, damit kann ich mich identifizieren. Aber vieles der Begriffe, die hier genannt werden, das wäre jetzt nicht meine Wortwahl, wie ich so meine Beziehung vielleicht zu Gott ausdrücken will. Das ist irgendwie so kulturell bei dem Psalmen so ganz anders, als wie ich bin. Und ich stelle auch fest, dass die meisten Menschen die Psalmen da oft immer nur so einzelne Verse zitieren und selten den ganzen Psalm. Psalm 23, da wird meistens ganz zitiert. Aber viele Psalmen, die haben, da hat man so manche Worte oder manche Sätze, die sind so richtig toll. Zum Beispiel, lobe den Herrn meine Seele. Ja, super, das passt immer richtig gut. Das ist ein guter Einstieg auch in den Lobpreis. Oder erforsche mich Gott und prüfe, wie ich es meine. Auch das ist so ein Gebet, was wir gut kennen vielleicht. Oder von allen Seiten umgibst du mich, o Herr. Oder du hast mich wunderbar gemacht. Also das sind alles so Zitate, die wir kennen und die wir irgendwie toll finden, so aus dem Zusammenhang gerissen. Aber wenn man dann den Psalm im Zusammenhang liest, dann gibt es manchmal ganz verstörende Aussagen, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann wird da gesprochen von, Herr, vernichte die Feinde und mach sie alle nieder und ich hasse sie mit äußerstem Hass und ich bin total unzufrieden und. Und manche Aussagen, da muss ich sagen, irgendwie, wie bringe ich das jetzt zusammen mit diesen wunderschönen Aussagen? Die ganzen Bilder sind mir teilweise fremd oder es entspricht nicht so richtig meinem Weltbild. Mein Horizont, mein kultureller Horizont ist da so ein bisschen anders. Und deswegen ist es wichtig, dass wir manchmal so Begriffe und Metaphern, also so Vergleiche, dass wir das klären und nicht einfach so runterschlucken, sondern dass wir gucken, was meint der damit eigentlich damals? Und das geht schon im ersten Satz los. Wie lieblich sind deine Wohnungen? Ich verzehre mich vor Verlangen nach den Vorhöfen im Heiligtum. Es kann auch übersetzt werden, es schmachtet meine Seele. Jetzt müssen wir erstmal klären, was ist denn eigentlich mit Heiligtum gemeint? Ich habe euch ein Bild mitgebracht und das gucken wir uns mal an. Das hier ist der Salomonische Tempel. Der wurde ja zerstört, wurde dann durch Herodes wieder aufgebaut und dann war er etwas größer. Da oben seht ihr mal so einen Vergleich, da ist das linke Kästchen ganz oben rechts. Das ist der Tempel, ja, die Umrisse, die wir da unten groß sehen. Und rechts ist ein Fußballfeld. Also ungefähr so groß wie ein Fußballfeld ist dieser Salomonische Tempel gewesen. Man sieht da so ein bisschen, da haben sie die Seitenwände sozusagen geöffnet, dass man reingucken kann. Da ist das Heiligste drin. Da dürfen nur die Priester rein übrigens. Und dann dahinter durch den Vorhang abgetrennt ist das Allerheiligste. Da steht die Bundeslade. Und da darf nur der oberste Priester einmal im Jahr nach einer ganz speziellen Zeremonie hinein. Ja, das ist die absolute Gegenwart Gottes da. Und da kann man nicht einfach so, wie wir das machen, so hingehen und sagen, ja, ich bete jetzt mal zu Gott. Da mussten Reinigungsrituale vollzogen werden, Opfer gebracht werden. Das war auch nur einmal im Jahr möglich. Und die hatten so großen Respekt vor Gott, dass sie Angst hatten, wenn ich unwürdig in dieses Allerheiligste komme, dann könnte ich in der Gegenwart Gottes tot umfallen. Und deswegen hatten die meistens auch ein Glöckchen noch um den Körper, dass die anderen draußen gehört haben, okay, der bewegt sich noch, der ist noch nicht tot. Und auch eine Schnur manchmal am Fuß oder hat, sagt man so, eine Schnur, damit sie den, wenn er denn doch tot wäre, rausziehen konnten, weil sich keiner getraut hat, dann hinterher zu gehen. Also so ein Respekt war da vor diesem Allerheiligsten oder auch vor dem Heiligen im Inneren. Da kamen, wie gesagt, die Priester rein. Dann gab es den Vorhof, da kamen allerdings nur die Männer rein. Sorry. Da gab es dann verschiedene Opfer, die dargebracht werden. Dann gab es außenrum äußere Vorhöfe und diese äußeren Vorhöfe, die waren dann für die Heiden und für die Frauen. Ja, so war das damals. Und dann wissen wir so ein bisschen, wovon spricht er, wenn er von Heiligtum spricht oder wenn er von Vorhöfen spricht. Ja, was mit Vorhof gemeint ist. Ich hätte fast noch lieber den anderen Tempel genommen, den Tempel von Herodes. Da kann man mehr Gebäude sehen, aber das ist nicht ganz authentisch. Diesen Tempel, den kannte der Psalmist damals noch nicht. Also das ist so mit diesem Tempel oder mit dem Heiligtum gemeint. Und jetzt sagt der Psalmist, meine Seele schmachtet danach, dahin zu kommen. Also ganz ehrlich, ich kann mir das nicht so richtig vorstellen, wie man danach schmachtet, zu so einem Gebäude zu gehen. Ja, oder er sagt, ein Tag in deinem Vorhof, das wäre schöner als 1000 Tage irgendwo anders. 1000 Tage, Tag, 3 Jahre ungefähr so. Ja. Also Hammer, oder? Was er da für Aussagen macht und diese Gefühlswallungen oder diese Überschwänglichkeit, die kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Deswegen gucken wir nochmal genauer hin. Das ist immer ganz gut. Also die Psalmen, habt ihr schon gemerkt gerade, das sind keine Sachtexte. Ja, da wird nicht eine Geschichte erzählt, sondern das sind literarisch kunstvolle Texte und Gedichte. Ja, da wurden ganz viele Stilmittel eingebaut. Was die nicht kannten, waren Reime, so wie wir das im Deutschen kennen. Reim dich oder ich fress dich, so ein bisschen. So war die Dichtkunst damals nicht, sondern es gab andere Stilmittel, die benutzt wurden. Viel der Parallelismus, also es wurden viele Dinge doppelt und dreifach gesagt. Habe ich jetzt gerade kein Beispiel da, das ist ein bisschen doof jetzt. Aber ein anderes Beispiel habe ich da, das geht nämlich direkt so los. Da heißt es hier, wie lieblich sind deine Wohnungen? Ja, meine Güte, ich kann ja verstehen, wenn man irgendein Haus toll findet. Ja, oder sagt, oh, da habe ich mal gewohnt, da bin ich groß geworden. Ach, da bin ich so gerne gewesen. Lieblich, weiß ich auch nicht, ob ich das so sagen würde. Aber ganz ehrlich, wir sind in unserem Leben schon 9-mal umgezogen. Oder als Verheiratete sind wir 9-mal umgezogen. Also meine Güte, die anderen Wohnungen waren schön, aber wo wir jetzt wohnen, ist auch schön. Also irgendwie ist nicht so meine Welt. Aber das hier ist ein Stilmittel. Eine Wortvertauschung, oder wer das Fremdwort wissen will, eine Metonymie. Da werden Worte vertauscht. Wir kennen das im Deutschen auch. Ich trinke noch ein Glas. Kein Mensch trinkt ein Glas. Wir trinken Wasser im Glas. Ja, Wasser und Glas wird vertauscht zum Beispiel. Oder in der Schule lesen wir zurzeit Goethe. Dann kann ein Mensch nicht lesen. Wir lesen nicht Goethe. Wir lesen Texte von Goethe. Ja, das ist ja nicht das Gleiche. Da wird ein Wort vertauscht. Oder die Jugend trägt heutzutage wieder Schlaghosen. Also die Jugend, das ist eine Zeitspanne, die Jugendzeit. Und eine Zeitspanne kann keine Hosen tragen. Aber die Menschen, die in dieser Jugendzeit sind, ja, die tragen dann möglicherweise gerade Schlaghosen. Wir haben das mal eine Zeit lang gemacht. Ja. Oder das Weiße Haus hat beschlossen. Ein Haus kann nichts beschließen. Aber wir wissen alle, was mit weißem Haus gemeint ist. Allein das ist schon eine Doppeldeutigkeit. Und wir wissen, wer damit gemeint ist, nämlich die Regierung, die in diesem weißen Haus drin ist. Und deswegen geht es hier auch nicht um die Wohnungen. Das ist jetzt nicht das, wo der Psalmist wahnsinnig ausflippt, sondern es geht um Gott selbst. Im Altertum war dieser Tempel, das war der Ort, wo Gott gewohnt hat, wo Gottes Gegenwart ständig da war. Früher gab es ja den Vorläufer der Stiftshütte, während die Israeliten in der Wüste umhergezogen sind. Das war sozusagen ein mobiler Tempel, der konnte auf- und abgebaut werden. Und dann gab es diese Wolke, wodurch sich auch Gottes Gegenwart gezeigt hat, also die Feuersäule oder die Wolkensäule am Tag. Und diese Wolke hat sich dann immer niedergesetzt und die war dann da bei dieser Stiftshütte. Diese, ja, Shechina sagt man auch, oder diese Gegenwart Gottes, die war da. Das war sichtbar für alle Israeliten, auch als sie in der Wüste waren. Gott ist mit uns. Gott ist da, der wohnt hier. Und für alle gläubigen Juden war das der Ort, wo Gott wohnt. Und an diesen Ort sollte man mindestens einmal im Jahr hingehen. Das haben wir ja nun nicht alle in Jerusalem gewohnt, sondern in ganz Israel. Und das war eigentlich die Aufgabe und die Pflicht eines jeden Juden, wenigstens einmal im Jahr, wenn alles gut läuft, dann dorthin zu pilgern. Das war etwas ganz Besonderes. Heute leben wir in einer anderen Zeit. Es gibt keinen Tempel. In der Bibel heißt es mal, wir selber sind ein Tempel des Heiligen Geistes. Oder Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Das ist auch eine Verbindung zu diesem Tempel. Dort im Inneren des Tempels kann man jetzt nicht so gut sehen. Auf die Entfernung gab es einen Räucheraltar. Ja, und da sollte immer, war immer Rauchwerk drauf, da sollte immer so ein Rauch und ein Geruch aufsteigen. Das war so dieses, das war für Gott. Und deswegen heißt es oft, dass der Lobpreis meines Volkes, das ist mir ein Wohlgeruch. Ja, da ist diese Verbindung, diese Parallele zu diesem Räucheraltar und dass auch unser Lobpreis ein Opfer für Gott ist. Das sind also Bilder, die von diesem Heiligtum her kommen. Aber er wohnt eben in unserem Lobpreis, nicht mehr in solchen bildlichen Rauch, sondern jetzt sind wir es, die ihn loben. Oder wir haben letzten Sonntag darüber gesprochen, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Das war damals eine Zusage, die hatten die Menschen nicht. Natürlich hat sich Gott auch immer wieder mal offenbart, wir kennen das bei Mose, im Busch oder so, oder auch durch verschiedene Engel, aber eigentlich man konnte nicht einfach so zu Gott kommen, man konnte beten, ja, das ist richtig, das haben die Menschen auch getan, aber so dieses, ich bekomme Vergebung der Schuld, ich kann direkt mit Gott reden und zu Gott kommen, das war alles ein bisschen komplizierter. Ja, man brauchte den Tempel, man brauchte Priester, man brauchte ein unfehlbares Lamm, das geschlachtet wurde, immer wieder neu. Und heute ist das anders. Und Jesus selber hat mal gesagt, glaube mir, Frau, gab Jesus zur Antwort, es kommt die Zeit, wo ihr den Vater weder auf diesem Berg, wo ein Tempel stand, oder noch in Jerusalem, wo dieser Tempel stand, anbeten werdet, sondern es kommt die Zeit und hat sogar schon angefangen, wo die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten. Von solchen Menschen will der Vater angebetet werden. Also die Zeit des Psalmisten war eine Zeit, wo man zum Tempel pilgern musste. Und wenn alles gut lief, einmal im Jahr. Und darauf hat man sich die ganze Zeit schon gefreut. Das ganze Jahr schon hat man darauf hingefiebert. Für uns heute weiß ich nicht, ob wir darauf hingefiebern, oh, heute kann ich wieder beten. Ich kann wieder zu Gott kommen. Es ist in gewisser Weise alltäglich geworden für uns. Das ist auch auf der einen Seite gut, wenn es etwas Normales ist, dass wir mit Gott reden. Und gleichzeitig hat es auch so ein bisschen manchmal an Reiz verloren oder an Achtung verloren vor Gott, dass wir das nicht zu schätzen wissen. Ich habe das vorhin im Gebet angedeutet, was das bedeutet, dass wir einfach so zu Gott kommen können. Das ging früher nicht. Das konnten die Menschen nicht. Und wir machen das einfach so heute. Früher ging das nur einmal im Jahr. Und das ist ja oft so etwas, was man nicht so oft hat. Das ist reizvoller als etwas, was man jeden Tag hat. Ja, das ist so ein bisschen, ja, ist ja selbstverständlich. Lasst uns nicht alles immer so für selbstverständlich nehmen. Deswegen habe ich auch gefragt, wie geht's euch eigentlich? Wir nehmen so vieles für so selbstverständlich. Und dass wir mit Gott reden, das war eben damals nicht selbstverständlich. Sondern der Psalmist hat sich darauf gefreut. Boah, noch zwei Monate, noch ein Monat, noch 10 Tage. Dann reise ich nach Jerusalem. Dann pilgere ich dahin. Dann werde ich Opfer bringen und dann mit vielen anderen zusammen. Boah, das wird toll. Richtig gute Zeit wird das werden. Vielleicht können wir das so ein bisschen vergleichen, wenn sich manche auf eine besondere Veranstaltung oder einen besonderen Gottesdienst so freuen und sagen, ah, das ist eine große Veranstaltung und da kommen ganz viele Leute und dann kommen wir da zusammen. Vielleicht ist das so ein bisschen so zu vergleichen. Und diese Pilgerreise, ja, man pilgert zum Tempel, das war was Großartiges. Allein die Reise, das war schon ein Erlebnis. Ja, war beschwerlich, es war anstrengend, aber es hat sich auch gelohnt. Und jetzt gab es die Priester und die Leviten, die hatten sogar die Möglichkeit, im Tempel zu wohnen. Also nicht im Tempel drin, sondern es gab außenrum, direkt am Tempel dran, gab es verschiedene Häuser und Vorratsräume auch für den Tempel, wo das Öl und das Brennholz gelagert wurde für die Opfer und so weiter. Und da haben auch teilweise die Priester dann gewohnt oder die Leviten, wenn sie dann Schichtdienst hatten sozusagen, wenn sie dran waren, dann haben die da gewohnt. Und der Psalmist, der ist ein bisschen neidisch auf die, weil er sagt, wie glücklich sind die, die in deinem Haus wohnen, immerzu loben sie dich. Ja, die müssen da nicht hinpilgern, die sind nicht nur einmal im Jahr da, die können da immer sein. Da stellt sich vor, wie genial ist das denn? Immer bei Gott zu sein, immer in diesem Tempel zu sein. Und kurz davor vergleicht sich der Psalmist mit zwei Vögeln. Ihr merkt, ich versuche so ein bisschen die Bilder verständlich zu machen, damit das Ganze für uns ein bisschen an Substanz gewinnt. Das sind jetzt nicht einfach nur, ach, der Spatz und die Schwalbe, und ist doch nett und so, irgendwie so schöne Assoziationen. Sondern wenn man die Bibel durchliest, dann stellt man fest, der Spatz und die Schwalbe, die haben in anderen Zusammenhängen eine bestimmte Bedeutung. Zum Beispiel, also heißt es, selbst der Spatz hat ein Zuhause gefunden, die Schwalbe ein Nest für sich, wo sie ihre Jungen versteckt hat. Nämlich bei deinen Altären, du allmächtiger Herr, mein König und mein Gott. Und das ist auch wieder ein kunstvoll gestalteter Text. Es ist eigentlich völlig egal, ob da Vögel jetzt im Tempel nisten oder nicht. Da flippt der Psalmist jetzt nicht drüber aus. Er vergleicht sich selber mit diesen Vögeln. Ein Spatz steht für einen einsamen Menschen. Einsam wie ein Spatz, ist in anderen Zusammenhang wird das mal gesagt. Er ist isoliert, er ist alleine. Und die Schwalbe, das kennen wir auch, wenn wir den Schwalbenflug beobachten, die ist ruhelos. Die geht rauf und runter und hin und her, wapp, 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 wapp. Die kann, man hat so den Eindruck, die sind flink und schnell und ruhelos. Und der Psalmist sagt jetzt, boah, ich bin einsam, ich bin ruhelos, aber in deiner Gegenwart, bei deinen Altären, da komme ich zur Ruhe. Da habe ich Gemeinschaft mit Gott und mit anderen Menschen. Da wird mir geholfen. Und ich hoffe, es gelingt mir, euch so ein bisschen mitzunehmen in diese damalige Welt, warum der Psalmist so begeistert davon ist, dass er jetzt mal da sein kann. Und dass er sagt, boah, ein Tag besser da als irgendwo anders. Das sind die großen Fragen des Lebens, die den Psalmisten bewegen. Ich bin einsam, ich bin ruhelos. Wo soll ich hin? Was soll ich machen? Wie kriege ich Frieden? Wo finde ich Frieden? Und er weiß, in der Gegenwart Gottes, da finde ich Frieden. Leider komme ich da nur einmal im Jahr hin. Und jetzt kommt diese spezielle Jahreslosung, die wir haben. Glücklich zu nennen ist der, wer seine Stärke in dir, glücklich zu nennen ist, wer seine Stärke in dir gefunden hat. Alle die, deren Herz erfüllt ist von dem Wunsch, zu deinem Heiligtum zu pilgern. Also dieser tiefe Wunsch nach Gemeinsamkeit. Und diese Leidenschaft nach Gott, normalerweise ist ja Leidenschaft oder Sehnsucht, kann ja sehr zerstörerisch sein. Ja, man sehnt sich nach etwas und das macht einen fertig, weil man es nicht kriegt. Ja, oder man hängt in der Vergangenheit, weil man sagt, oh, früher, da war alles besser. Man hat so eine Sehnsucht und Sehnsucht ist nicht immer so richtig gut, hilft uns nicht immer weiter. Aber diese Sehnsucht, die ist nicht zerstörerisch, so wie manch andere Sehnsüchte, sondern diese Sehnsucht ist eine Kraftquelle. Denn Gott ist die Quelle der Kraft. Aber eben nicht automatisch. Nicht, ich glaube an Gott und deswegen habe ich jetzt ganz viel Kraft, sondern diese Sehnsucht nach der Gegenwart Gottes. Das ist es, was dem Gläubigen Kraft schenkt. So sagt das der Psalmist hier. Diese tiefe Sehnsucht nach Gott, diese tiefe Beziehung zu ihm, das ist die Quelle der Kraft. Ich will dahin, ich möchte das. Und nicht einfach nur, ich bin Christ, ich bin getauft, abgehakt. Ich gehe regelmäßig in den Gottesdienst, abgehakt, zack. Das ist nicht unbedingt eine Kraftquelle, sondern dieser Wunsch, ich möchte mit Jesus, mit Gott verbunden sein. Aber jetzt mal ganz ehrlich, müsst ihr jetzt nicht beantworten, ist eine rhetorische Frage. Wie sehr sehnt ihr euch immer so nach der Gegenwart Gottes? Wie sehr schmachtet eure Seele danach? Wie gerne betet ihr? Wie gerne kommt ihr zum Gottesdienst? Wie sehr verlangt es euch, mit anderen Geschwistern Gott zu preisen? Würdet ihr diese Worte gebrauchen, die der Psalmist hier gebraucht? Auch sagen, oh, meine Seele, und oh, ich glaube, die einen Tag hier in Lehaus Viersen als 1000 Tage irgendwo anders. Wären das so eure Worte? Mal ganz ehrlich. ich habe jetzt einfach so behauptet, dass der Tempel unser Gottesdienst ist oder unsere stille Zeit. Die Frage ist das eigentlich überhaupt legitim? Weil ebenso diesen Tempel zu übertragen auf unsere Gottesdienste. Ich hab da einen Griff gemacht, einen Kunstgriff, ich habe euch einfach irgendwas erzählt, habe einfach etwas übertragen, ohne zu erklären, warum ich das tue. Und wenn ich mir das genau anschaue, dann stelle ich fest, eigentlich passt der Begriff nicht so. Das, was der Psalmist sagt, er sehnt sich nach diesem Tempel, ich kann das nicht eins zu eins mit unserem Gottesdienst vergleichen. Denn es heißt ja hier, durchqueren Sie das Tal der Dürre auf dem Weg zum Tempel, so wird es durch Sie zu einem Ort mit Quellen. Und auch der Herbstregen, ist auch ein Bild für den Heiligen Geist, schenkt dem Tal wieder Fruchtbarkeit. Sie empfangen auf Schritt und Tritt neue Kraft, bis Sie dann vor Gott auf dem Berg Zion stehen. Da funktioniert dieses Bild nicht mehr. Denn der Weg in die stille Zeit, in die Zeit mit Gott oder der Weg in die Gemeinde, das ist nicht unbedingt ein Tal der Dürre. Ja, da haben wir nicht so große Probleme eigentlich. Da brauchen wir auch nicht Kraft und wir kriegen auch nicht die Kraft, wenn wir auf dem Weg zum Gottesdienst sind, sondern wir kriegen unsere Kraft im Gottesdienst. Wir kriegen unsere Kraft nicht, wenn wir uns aufmachen und die Bibel lesen oder beten, sondern wenn wir beten, dann haben wir Kraft von Gott, dann bekommen wir Kraft, wenn wir die Bibel lesen. Also irgendwie passt dieses Bild nicht so richtig. Deswegen möchte ich eine andere Übertragung wählen. Ich bin jetzt auch nicht der Einzige, der das macht. Ich habe natürlich auch so ein bisschen rumgelesen, was so andere Leute schreiben und das leuchtet mir ein. Das, was hier als Tempel beschrieben wird, das möchte ich, oder auch Berg Zion, möchte ich mit dem Himmel vergleichen. Der Himmel, da wo Gott wohnt, da wo Gottes Herrlichkeit ist. Ja, auch wir haben schon Zugang zu Gott, aber wir sind ja noch auf dieser Welt. Wir sind noch nicht im Himmel. Wir sind noch nicht in dieser Herrlichkeit Gottes. Da wollen wir aber alle mal hin. Jesus hat gesagt, er bereitet uns Wohnungen vor dort. Also wir haben wieder dieses Bild, ne, die Priester, die im Tempel gewohnt haben. Und der Psalmist sagt, oh, wie cool muss das sein, wenn man im Tempel wohnen kann. Wir werden einmal auch bei Gott wohnen. Wir alle. Und ich weiß nicht, ob wir darüber überhaupt uns mal so ein bisschen begeistern können oder merken, ey, das ist ja richtig genial, was wir machen. Da werden wir die Herrlichkeit Gottes auf eine Art und Weise erleben, wie wir das hier auf dieser Erde gar nicht erleben können, weil es gar nicht geht. Es fängt an, das Reich Gottes, ja, aber vollendet wird es erst sein, wenn wir am Ziel angekommen sind. Und das Ziel unserer Pilgerreise, ihr merkt die Vergleiche, ist der Himmel. Ich will einmal bei Gott sein. Aber der Weg dorthin, zu diesem Himmel, in diese Herrlichkeit Gottes, der kann manchmal ganz schön dornig, steinig und trocken sein. Das kann manchmal richtig eine Dürrezeit sein. Sehr, sehr schwierig und anstrengend und es macht nicht unbedingt Spaß. Und jetzt sagt der Psalmist, selbst wenn Sie durch das Tal der Dürre gehen, wird dieses Tal frisch, es wird lebendig. Sie werden selber Quellen, wo Wasser fließt. Ja, und sie werden Kraft bekommen. Je weiter sie gehen, umso mehr Kraft werden sie kriegen. Und das möchte ich jetzt auf uns übertragen. Wenn wir durch schwierige Zeiten gehen, dann möchte uns der Heilige Geist Kraft geben und uns erfrischen. Dieser Herbstregen, muss man ein bisschen erklären, auch Frühregen, das wundert man so ein bisschen, man denkt, der Herbst ist spät, nee, die fruchtbare Zeit in Israel war ja der Winter. Da wuchs alles und im Sommer war es zu heiß, da ist vieles verdorrt. Und wenn dann die Sommerzeit vorbei war, diese Dürrezeit, dann kam der erste Regen, der Frühregen oder der Herbstregen auch. Und dann fing alles wieder an zu blühen. Dann konnte man wieder aussehen und pflanzen. Und irgendwelche verdorrten Knollen, die noch im Boden waren, die saugen sich voll mit Wasser. Und ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt, Die Wüste lebt oder so. Ja, was passiert, wenn in der Wüste mal so ein richtiger Regenschauer runtergeht oder eine Regenzeit kommt? Was da alles wächst plötzlich, wo man vorher dachte, da ist ja nichts, ist ja nur Wüste. Was da alles wachsen kann, wenn der Regen kommt. Und so ist das ein Bild für den Heiligen Geist. Es gibt auch dann den Spätregen, das ist der Regen im Frühjahr, wenn also dann die fruchtbare Zeit fast schon vorbei ist und der Sommer mit der Dürre wieder kurz bevorsteht, dann kommt nochmal so zum Schluss der letzte Regen. Nochmal so die letzte Chance, wo es nochmal richtig feucht wird. Und auch da gibt es so ein Bild für, dass der Heilige Geist so am Ende der Zeit, bevor Jesus wiederkommt, nochmal seinen Heiligen Geist besonders ausgießen möchte und auch eine besondere Kraft schenken möchte, bevor es dann anders wird. Spätregen, Frühregen, also Begriffe für den Heiligen Geist. Und ich glaube, der Heilige Geist möchte uns helfen, durch schwierige Zeiten in diesem Leben hindurchzukommen. Egal, wie anstrengend das ist. Und dann heißt es, sie empfangen auf Schritt und Tritt neue Kraft, bis sie dann vor Gott auf dem Berg Zion stehen. Das ist ja total unlogisch, wenn man sich das mal wortwörtlich vorstellt. Normalerweise, und ich bin Ranger, ich habe schon viele Wanderungen gemacht, auf Schritt und Tritt, je mehr Schritte du gehst, umso platter bist du, umso müder wirst du. Je länger du gehst, umso anstrengender ist das Ganze. Und du sehnst dich danach, endlich aufzuhören. Und er sagt, mit jedem Schritt kriegen die mehr Kraft. Das ist ja interessant, oder? Also unser Körper mag zwar schwächer werden, aber unser Geist wird stärker, je länger wir mit Jesus leben, je länger wir auf diesem Weg sind zum Himmel. Wir kriegen Kraft, wir werden erfrischt, wir werden aufgebaut, wir wachsen. Wir werden stärker, nicht schwächer. Auch wenn wir menschlich gesehen, unser Körper ist dem Verfall hingegeben, wir leben in dieser Welt und wir werden alle, unser Körper wird mal sterben, aber nicht unser Geist. Das Ziel ist, wir werden bei Gott sein im Himmel. Und das finde ich eine großartige Verheißung. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass wir uns das immer wieder bewusst machen. Diese Erde ist nicht unser Zuhause. Manchmal leben wir so, als wäre diese Erde alles. Wir wollen versuchen, alles mitzunehmen. Vielleicht, wenn man jünger ist, noch mehr. Man versucht, alles zu erleben. Ich muss alles mitkriegen. Oder man hat so bestimmte Vorstellungen, was man im Leben erreichen muss. Ich muss eine gewisse Karriere gemacht haben. Ein Haus ist ein Minimum. Haus, Auto oder so. Man hat so ein bisschen, es gibt diese üblichen Standards oder Statussymbole, die wir in dieser Welt haben, die man erreichen sollte. Ja, und Vorsorge für die Rente oder was auch immer. Wir haben so unsere Wünsche, unsere Pläne und wir vergessen manchmal, dass das hier gar nicht unser Zuhause ist. Wir sind nur auf der Durchreise. Wir sind Pilger. Unser Ziel ist ganz woanders. Und dieses Ziel, das sollen wir nicht aus den Augen verlieren. Wir werden Gott einmal von Angesicht zu Angesicht anbeten. Das ist was ganz anderes als das, was wir hier tun. Ein Tag in den Vorhöfen des Tempels ist besser als 1000 andere sonst. Lieber will ich Torwächter im Haus meines Gottes sein, als in den Zelten des Unrechts zu wohnen. Habt ihr die kleinen Nuancen gemerkt? Ich will lieber im Haus Gottes sein, als in den Zelten des Unrechts. Also Gott hat ein Haus. Das ist beständig, das steht. Das Unrecht hat nur ein Zelt. Das ist nicht beständig. Das wird vergehen. Das hält nicht lange stand. Wir denken manchmal, wir wollen Dinge tun, die vor Gott nicht richtig sind, weil die so attraktiv aussehen. Ja, man sagt, es gibt viele Dinge im Leben, auch Menschen, die in Süchte gefallen sind, Spielsucht oder Drogensucht oder was auch immer, das sah so attraktiv aus, das war so vielversprechend. Die Horizonterweiterung, damals in der Hippie-Zeit, oder hat man auch unter Intellektuellen dann so ein paar Drogen einzuwerfen, das war schon hilfreich, damit man nochmal eine ganz neue Erfahrungswelt hat. Ja, das sah so attraktiv aus und es war am Ende so furchtbar und so schlecht. Es ist nur ein Zelt, was Gott bietet und was manchmal nicht so attraktiv aussieht, weil es vielleicht ein bisschen anstrengend aussieht. Was Gott bietet, ist ein Haus, wo wir wohnen können. Da ist ein ganz großer Unterschied. Was Gott sagt, hat Bestand. Was wir uns manchmal so auf dieser Erde aussuchen oder die Werte, die hier auf dieser Welt sehr hoch gehalten werden, die haben keinen Bestand. Das sind nur Zelte. Irgendwann werden sie abgebaut oder abgerissen. Allmächtiger Herr, glücklich zu nennen, ist der Mensch, der auf dich vertraut. Es lohnt sich, Gott zu vertrauen. Es lohnt sich, der Bibel zu vertrauen. Es gibt Leben in Ewigkeit. Bei Gott sind wir zu Hause. Jetzt mag es vielleicht manche geben, vielleicht nicht unter euch, vielleicht doch. Manchmal so ein paar Gedanken, so, wo man denkt, ihr Christen mit eurem Ewigkeitsfimmel. Ja, ihr kommt mit dem Leben nicht klar, die Realität ist zu hart für euch, deswegen vertröstet ihr euch auf den Himmel. Ja, ihr seid nicht reich, ihr habt keinen Erfolg, ihr habt kein Ansehen und deswegen behauptet ihr, ich suche gar kein Ansehen, ich will gar kein Reichtum, weil bei Gott ist alles sowieso viel schöner. Kennt ihr das? Wenn man so Kinder machen, Erwachsene eigentlich auch, wenn man sich unbedingt was wünscht und das kriegt dann jemand anders. Dann sagt man, ist ja gar nicht so toll, wollte ich sowieso nicht haben. Ja, was man so alles erzählt. Und dann sagen manche, ja, ihr Christen seid genauso. Weil ihr halt nicht klarkommt mit eurem Leben, weil es euch so dreckig geht, versucht ihr euch irgendwie das Ganze schön zu denken, weil ihr dann von so einem Himmel redet, der irgendwann mal da auf euch kommt, auf euch zukommt. Der Erfolg in dieser Welt ist euch nicht so wichtig, aber doch nur deswegen, weil ihr keinen Erfolg habt. Also man kann so manches so hören. Ich glaube, das ist eine Lüge. Ich glaube, genau das Gegenteil ist der Fall. Ich glaube, das wird auch hier in diesem Psalm beschrieben. Ja, es gibt ein Tal der Dürre. hier in dieser Welt. Für alle Menschen übrigens. Es gibt nicht Menschen, man denkt das manchmal, dass manche Leute völlig sorglos durchs Leben gehen. Glaubt das nicht. Ihr wisst nicht, was hinter den Kulissen alles abläuft. Es gibt dieses Tal der Dürre. Aber wenn wir an Jesus glauben, wenn wir auf dem Weg sind zum Himmel, wenn wir diese Pilger sind, die wissen, ich gehe zu meinem Gott, dann empfangen wir ja neue Kraft. Haben wir ja gerade gelesen. Das heißt, gerade Christen kommen mit dieser Welt, mit diesen Schwierigkeiten dieser Welt, besser zurecht als andere Menschen. Weil Gott da ist, weil Gott uns durchträgt, weil Gott uns hilft in jeder Situation und weil Gott uns für jede Situation die Kraft gibt, die wir brauchen. Es gibt genügend Menschen, wenn die mal in eine schwierige Krise kommen, die zerbrechen daran, die gehen kaputt, die werden verbittert. Ja, oder ziehen sich zurück in eine Welt, vielleicht auch der Arbeit, Workaholics oder so, und man denkt, oh, die sind überfleißig. In Wirklichkeit sind die ganz arm dran. Ja, und das ist keine Ausrede, sondern sie wissen nicht, was sie tun sollen. Wir haben Jesus, der uns hilft in jeder Lage, in jeder Situation, egal wie schwierig es auch sein mag. Und ich glaube, und ich stelle heute mal so eine These auf, könnt ihr selber mal überlegen, ob die wohl wirklich stimmt. Menschen, die Jesus inniglich lieben, die sich richtig auf den Himmel freuen, sind hier auf dieser Erde richtige Macher und Anpacker. Wenn ich mir überlege, wie viele Altenheime, Kinderheime oder Hospitäler von Christen gegründet worden, die Jesus von ganzem Herzen geliebt haben, die in den Himmel wollten, aber gesehen haben, es gibt so viel Unrecht, so viele Probleme, so viele Sorgen und die gesagt haben, weil ich Jesus so liebe, möchte ich diesen Menschen helfen und ihnen von dieser Liebe von Jesus weitererzählen. Und was die alles aufgebaut haben, was die alles getan haben. Ja? Ich glaube, Menschen, die richtig gut mit Jesus verbunden sind, die sich richtig nach dem Himmel sehen, sind eben nicht weltvergessen und ziehen sich nicht aus dieser Welt zurück, sondern sie können in dieser Welt richtig gut leben. Ich glaube sogar, das gehört zusammen. Je mehr wir uns auf den Himmel freuen, je mehr wir uns nach Gottes Gegenwart in unserem himmlischen Zuhause sehnen, umso mehr Kraft und Tatendrang werden wir auf dieser Welt haben, denn unsere Kraft kommt von Gott. Und wenn wir auf dem Weg dahin sind und uns danach sehnen, dann werden wir Kraft bekommen für dieses Leben schon. Glücklich zu nennen ist, wer seine Stärke in dir gefunden hat. Alle die, deren Herz erfüllt ist von dem Wunsch, zu deinem Heiligtum zu pilgern. Bist du erfüllt von dem Wunsch, ich will zu Gott kommen, ich will mal bei Jesus sein, ich will in den Himmel. Ja, da will ich hin. Ja, es gab mal so einen Witz, wurde in der Gemeinde der Pastor die Frage gestellt, wo wollt ihr alle hin? Und alle riefen, ja, in den Himmel. Und einer rief, Mallorca. Ja, es mag ein tolles Gefühl sein, mal in Urlaub zu fahren, aber Leute, Mallorca, und egal wohin du fährst, Mauritius, was auch immer, das ist nur ein Zelt. Ja, aber Himmel, das ist ein Haus, da kannst du was mit anfangen, da steht was. Die Sehnsucht nach dem Himmel und ein Leben in Kraft auf dieser Erde hängen unmittelbar zusammen. Das glaube ich für mich als Resultat aus diesem Psalm. Wenn ich mich nach dem Himmel sehne, habe ich Kraft, auf dieser Erde zu leben. Ein Liederdichter hat mal Folgendes geschrieben. Ich finde auf dieser Erde in jedem Land ein Zuhause. Egal wo ich bin, egal was ich erlebe, Gott ist da und er trägt mich durch. Mein Heimatland ist mein Zuhause und mein Zuhause bist du mein Gott. Tag ein, Tag aus. Ich möchte dich heute Morgen einladen, zu Gott zu kommen, zur Ruhe zu finden, wieder diese Sehnsucht neu zu entfachen nach dem Himmel, dieses Ziel wieder neu ins Visier zu nehmen. Wo wollen wir hin? Vielleicht hast du das noch nie geglaubt. Vielleicht hast du noch nie eine Entscheidung für Jesus getroffen. Ich lade dich ein, wenn wir jetzt ein Lied singen, diese Entscheidung zu treffen in deinem Herzen für Jesus. Diese Entscheidung zu treffen, ich will in diesen Himmel. Das soll mein Ziel sein. Ich weiß nicht, was dein Lebensziel bisher war, ob das wirklich dein Ziel war. Aber ich lade dich ein, dich heute neu zu orientieren und zu sagen, ich will dahin. Diese Sehnsucht, die brauche ich, die möchte ich haben. Jesus, ich möchte an dich glauben, ich möchte mit dir leben. Während des nächsten Liedes möchte ich euch bitten, dass ihr darüber nachdenkt, dass du Jesus um deine Schuld und Vergebung deiner Schuld bittest, vielleicht da, wo du es noch nicht getan hast. Und alle diejenigen, die schon lange mit Jesus leben, aber das so ein bisschen vergessen haben, die nicht so wie dieser Psalmist sagen können, ich sehne mich danach, einmal bei dir zu sein. gibt ein anderes Lied, wo es heißt, wir beten laut, Herr, komm doch wieder, und denken leise, jetzt noch nicht. Wir wollen noch so viel erleben, hier noch ein bisschen was, da noch. Ich will noch erleben, wie meine Kinder Kinder kriegen, ich will noch mal Opa werden oder ich will noch dies und ich will noch das. Dann kannst du wiederkommen, Jesus. So richtig Sehnsucht haben wir dann doch nicht. Irgendwie sind wir manchmal sehr erdverbunden. Aber lass dich wieder neu von dieser Sehnsucht nach Gott anzünden.